Es gibt aber eine Episode, auf die sich das bezieht. Und diese Episode schaut folgendermaßen aus. Entschuldigung, dass ich Sie damit diesen ganzen Namen überfalle. Ich gebe das Tonfile dann auch ans Web. Es ist sozusagen deswegen interessant und ich versuche es auch deswegen zu sozusagen jetzt hier ein bisschen auszufalten, weil ich Ihnen zeigen möchte, wie das Problem der Wahrheit in multidimensionalen, multimedialen Kontexten, wie das de facto ausschaut. Also die Episode, auf die sich das alles letztlich zurückführen lässt, ist eine Episode zwischen Jeremy Glick und Bill O'Reilly. Jeremy Glick ist, Sie hören das dann alles, aber es ist doch vielleicht sinnvoll, dass ich es kurz sage. Jeremy Glick ist der Sohn von jemandem, der umgekommen ist im World Trade Center. Er ist ein PhD-Student in Rutgers und der Bill O'Reilly hat den Jeremy Glick in seine Radioshow eingeladen und hat ihn in seiner Radioshow völlig fertig gemacht. Und dieses Fertigmachen von Jeremy Glick in der Radioshow ist der Grund, warum der Howard Dean sagt, der Bill O'Reilly soll ganz ruhig sein, er hat Victims abused. Und der Bill O'Reilly spricht in dem Interview mit der Terry Gross, spricht er über diese Episode und der Al Franken spielt das einerseits und andererseits spielt er das Original-Soundfile von der entsprechenden Bill O'Reilly-Show hinein, sodass man das vergleichen kann, was der Bill O'Reilly darüber sagt, was da passiert ist, und dem, was die Radioshow-Aufnahme, das Transkript zeigt. Also ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt. Ich spiele es Ihnen mal ab und Sie können dann nochmal fragen, ob das, wenn Sie es nicht ganz...
Derwitz, genuine carbon paper. Bill O'Reilly's been attacking, I didn't get a chance in the last couple of days really to talk about Howard Dean's performance on Meet the Press, which had some highs and lows, but a lot of highs. And O'Reilly, there was this...
That was just last Sunday?
This last Sunday.
Uh-huh.
O'Reilly is on this thing where he is complaining that... Dean talked about O'Reilly abusing families of survivors of 9/11. And that's about Jeremy Glick, right?
Uh-huh.
And O'Reilly knows what he's talking about. Let's listen from the factor, the O'Reilly factor.
That's the show from O'Reilly.
Dean's assertion yesterday that I have done damage to the families of 9/11 victims is simply bizarre.
Okay, that was from the radio factor. Let's hear from the TV factor then yesterday.
Yesterday in the Talking Points memo, I let Howard Dean have it for his personal attacks on people he doesn't like, which are growing increasingly strident and incoherent, in my opinion. He attacks me for so-called abuses toward 9/11 families. I mean, we're just sitting here going, what are you talking about?
Okay, well, he knows what Dean... is talking about. And this is something I love to bring up any time I can, because it's about Jeremy Glick. But first, let's hear what Dean said. Just make sure that we got it, that you understand what Howard Dean said.
Nor do I think Bill O'Reilly is in a position to abuse families that are survivors of 9/11, given his own ethical shortcomings.
Okay. Now, I love any excuse to bring this up. So, and O'Reilly just gave it to me, acting as if he doesn't know what Dean was talking about.
Well, you've got to let him know.
Okay. Here's what O'Reilly on July 11, 2003 said to Jeremy Glick. Now, Jeremy Glick's father was killed in the World Trade Center. Jeremy Glick is a survivor. His father died, and he worked for the Port Authority. And Jeremy was against the war in Iraq, and had signed a petition against it, and O'Reilly thought that was outrageous and had Glick come on the show. And this is how, and this is just the tip of it. This is the first part. This is how he treated Glick when Glick was on the show. Remember, this is a survivor, and this is a, you know, when Dean says he's in a position to abuse families of survivors of 9/11, this is what he's talking about.
I hope your mom isn't watching this. I hope your mother is not watching this. That's it. I'm not going to say anymore.
Okay.
In respect for your father,
September 14th, I know what I'm doing.
Shut up. In respect for your father, who was a Port Authority worker, a fine American, who got killed unnecessarily by barbarians.
By radical extremists,
yeah.
Who
fought.
Trained by
right.
This government.
Respect
not
for
the
him.
People of America.
I'm not going to address
the ruling class, a small minority.
Cut his mic. I'm not going to dress you down anymore. Out of respect for your father. We'll be back in a moment.
Okay. We're done.
We're done. We're done.
Okay. So that's what happened. So now Terry Gross, now in addition to that, Harper's Magazine wrote that O'Reilly threatened the kid afterwards. Not a kid, he's a PhD, a candidate at Rutgers. Now, Terry Gross asked him about this and why this happened. And we're going to put the transcript of the whole Glick O'Reilly show. The O'Reilly Show when Glick was on. We're going to put the transcript on to show you that O'Reilly now is going to lie to Terry Gross about Glick. And this is the abuse. I mean, if you thought that was the abuse, this is the abuse. Because he'll accuse Jeremy Glick of saying something he'd never said. And it's an outrageous thing that he accuses him of saying. And it is sick. This is, of all the things that O'Reilly has done, and he has threatened me, and he, evidently, through the in the Andrea Macris thing, there was a thing, I was going to get a knock on the door, and my life would change forever, and he's lied about Air America, and he's lied about all sorts of things. This is the worst thing, because what he does, he's taken the son of a guy who died in 9/11, and he lies about him. And Jeremy Glick, after this happened on Terry Gross, emailed me to ask for help and see if he could actually sue O'Reilly. But let's play this.
You'll see that that person came into the show,
Terry Gross,
and said that the attack at 9/11 was an quote-unquote alleged attack. All right, and then he proceeded to blame President Bush and his father, Bush the Elder, for orchestrating the attack on their own country. Now, once you get into that realm, we were surprised. We thought he was going to be a rational person. It is my duty, all right, to say, can you prove that? Do you have any evidence to demonstrate what you're saying? He had none. So then I aborted the interview.
Okay. He didn't say, quote, an alleged attack. What he did say, and this is where O'Reilly starts to hint at a germ of something, he said the alleged assassins who flew in. And because he was nervous, he was a guy who's on the first time on TV, and he thought that you always say alleged murderers until someone's been convicted. That's all he said. He never said anything about Bush and his father orchestrating the attack on their country. Never. And furthermore, O'Reilly, of course, never asked him for proof of that because he didn't say it. So this isn't O'Reilly just confusing what Glick had said. This is O'Reilly making it up. And he's doing it to a guy whose father died in 9/11. And all the Glick family has of their father is his thumb. Jeremy emailed me. I never talked to him. I'd written about him and I'd written about the first thing in my book. That's why I knew the entire transcript of this. And that's why I knew that Glick had never said this. See, Terry Gross had not read the entire transcript, so she couldn't refute him. This is evil. This is as evil as you can get.
Ja, lassen wir es mal dabei. Ich denke, dass diese Episode einmal ziemlich gut zusammenfasst, worum es einem heutzutage gehen kann, was also das Brennende am Thema Wahrheit ist. Und um halt mal, ja, als erste Frage, war das jetzt verständlich, wie die verschiedenen Akteure zusammengehen? Also ein paar Bemerkungen dazu. Erstens mal, ich habe es durchaus so ausgesucht, dass das Ding eingehüllt ist in einer ausgesprochenen Parteilichkeit. Ne? Es handelt sich um die Parteilichkeit einer Polemik, eines vom L. Franken gegen die alternative, andere politische Richtung. Diese Art von Parteilichkeit, was nochmal also gar nichts mit Wahrheit zu tun hat, erweist sich in einer ganzen Reihe von Dingen, die man sofort dem L. Franken natürlich entgegenhalten könnte, wenn es um den politischen Prozess und die Konfrontation geht. Also so eine Verwendung wie der Sohn des getöteten Port Authority Arbeiters ist ein Survivor, ist zum Beispiel, könnte sagen, nicht korrekt, hochtendenziös, wie immer man das sagen will. Damit wird angesprochen, eine Situation, in der Personen in ihrem Leben bedroht sind und eine bestimmte Besonderheit, besondere Qualifikation haben, weil sie einer tödlichen Gefahr entgangen sind. Vielleicht war der auch im World Trade Center, würde es aber eher nicht glauben. Ich denke, an der Stelle ist es einfach ein rhetorischer Untergriff, jemanden, der einfach der Sohn eines Opfers ist, als Überlebenden zu bezeichnen, zusammen mit der Formulierung, dass das Einzige, was die Familie von dem toten Vater hat, ist der Sohn. Das heißt, an der Stelle ist schon sehr klar, dass wir uns nicht im Bereich von Wahrheit befinden. Die Geschichte mit This is Evil ist auch klar. Das ist ein massivstes moralisches Statement dieser Stelle. Und man könnte jetzt von dem her gehend, könnte man relativ leicht und man kann sich also, man macht es vielleicht sogar selber und man kann sich jedenfalls sehr leicht vorstellen, dass das andere machen, sagen. Und in diesem Zusammenhang von der Wahrheit zu reden, ist natürlich auch genau ein weiterer Fall von Rhetorik, so wie die Rede von Survivor und The Only Remaining Thing. Wahrheit wird eingesetzt im Machtkampf, um den Einfluss in den Medien und das, was dabei herangezogen wird, um diesen Machtkampf zu sozusagen zu unterstützen, sind nun Factoids, sind kleine Hinweise, die zum Beispiel Tonbandaufnahmen, es geht sozusagen nicht nur darum, nur zu schimpfen, sondern es geht darum, also der Unterschied zwischen nur schimpfen gegen den anderen oder nur verurteilen und Wahrheit in dem Sinn als eine politische Kategorie mit reinzuspielen, besteht darin, dass man mit Tatsachenausschnitten operiert. Und man muss dazu sagen, das ist gleich eine erste reflektive Bemerkung darüber auch, Tatsachen sind immer aus dem Zusammenhang gerissene Tatsachen in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang sind Tatsachen immer aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht um Ausschnitte aus Sendungen, die an der entsprechenden Stelle eingesetzt werden. Und wir haben jetzt hier die Situation, das interessiert mich quasi auch aus medientheoretischer Hinsicht, nicht? Wir haben jetzt die Situation, dass wir in früheren Zeiten, als es alle diese Aufnahmemedien noch nicht gegeben hat, hat man sich verlassen können, bestenfalls auf Zeugenaussagen. Warst du dabei und kannst du das bezeugen? Alle diese Muster der Bestätigung von Berichten und Aussagen aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert sind sind natürlich noch gut in Erinnerung, sind aber jetzt ersetzt im Prinzip, können ersetzt werden durch Mitschnitte und entsprechende Mitschriften. Das heißt, ich habe jetzt, um Wahrheit stark zu machen, auch in solchen polemischen Umständen, habe ich jetzt einigermaßen objektive Mitschnitte und Transkripte. Und man könnte sich jetzt genau die vorhin besprochene Situation von Hegel aus gesehene Situation hier umgesetzt denken, indem man die Sache sich so vorstellt, dass man sagt, ich bringe dir jetzt Tatsachen, Transkriptionen, Tonbandausschnitte, und diese Tonbandausschnitte sind doch nun wohl der Maßstab, nach dem du beurteilen kannst, ob eine Aussage wie Bill O'Reilly lügt, ob diese Aussage berechtigt ist oder nicht. Er behauptet die Unwahrheit, das müsste doch zumindest überprüfbar sein. Und in diesem Diskurs scheint das eine relativ klar herauszukommen, dass der Bill O'Reilly noch ein Bewusstsein hat, aus der Zeit, wo es die Tonbandaufnahme nicht gegeben hat, nämlich er kann 2 Jahre später einfach was anderes sagen. Er kann sagen, er hat das und das und das gemacht und ist nicht gebunden an die Dokumentation von dem, was er wirklich gesagt hat. Also das ist ja doch eine sehr, sehr starke Pointe, die beiden Aussagen aus den beiden Sendungen zu haben. Die eine Aussage, die darin besteht, dass der Bill O'Reilly den rausschmeißt und ihm sagt, shut up und ich spreche nicht mehr mit dir und ich habe nur mehr Respekt vor deinem Vater, und dass er ihm dann des Weiteren vorwirft, dass Jeremy Glick den Präsident Bush angegriffen hätte und von einer alleged attack gesprochen hätte. Und so, das ist ein starker Akzent und der Effekt, den der Al Franken natürlich beabsichtigt, ist genau dieser Effekt, man könnte sagen der Wahrheitseffekt. Der Wahrheitseffekt, dass du diese beiden Tonbandaufnahmen hast und mit diesen beiden Tonbandaufnahmen ausgestattet, nun einen Maßstab zur Überprüfung der Äußerungen von O'Reilly hast und sagen kannst, okay, der Typ hat ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. In weiterer Folge sagt er, das ist also nur als Klammerbemerkung, er hat dann den Anwalt kontaktiert, ob man den Bill O'Reilly nicht klagen könnte wegen dieser Geschichte. Und der Anwalt hat gesagt, na, eine der Schwierigkeiten ist die, Bill O'Reilly lügt nachweisbar so oft, dass man nicht beweisen kann, dass er weiß, dass er lügt. Man müsste, um auch einen Anspruch an ihn gegen ihn geltend machen zu können, müsste man zeigen, dass er mit Absicht gelogen hat. Und wenn er ständig lügt, kann man nicht zeigen, dass er mit Absicht gelogen hat. Das ist sozusagen die besondere Härte in dem Zusammenhang. Also Sie kriegen mit, was ich an dieser Stelle sagen will. Aber, und da wird es nun natürlich sozusagen richtig kompliziert, Sie können sich gut vorstellen, welche Gegenstrategien dagegen entwickelt werden, dass man nämlich, also jede Menge von Gegenstrategien, das ist ja auch mit Auschwitz so, nicht? Ich habe die Gaskammer nicht gesehen, ja? Es gibt Ausschnitte, wir sind immer so, und das ist jetzt die wichtige Geschichte, ne? Wir sind in unzähligen Lebenssituationen immer in der Situation, dass wir solche Ausschnitte niemals ganz überblicken können. Und dass wir das organisierte Gegenüberstellen von Maßstäben, Entscheidungshilfen, schau doch, denk doch an das, ich sag dir das, ich gebe dir noch eine Zeugenaussage, ich gebe dir noch ein Transkript, dass wir das niemals beurteilen können, also fast niemals beurteilen können in dem ganzen Zusammenhang. Dass in aller Regel wir in derselben Situation sind, wie Sie jetzt als Publikum, wie ich als Publikum von dieser Al Franken Show, dass wir damit konfrontiert sind, dass wir einen kleinen Ausschnitt kriegen und immer sagen können, da ist uns was gezielt vorenthalten worden. Wir haben nicht die volle Information. Das, was hier als angebliche Belege für die Wahrheit einer Behauptung vorgeführt wird, ist selber konstruiert, verfälscht, vereinfacht, wie es immer sein kann. Und dann die bisschen sozusagen die mutlos relativistische Konsequenz daraus, wir glauben sowieso immer das, was wir gerne glauben würden. Wir hören die Sendungen, ich höre nicht Bill O'Reilly, sondern ich höre Al Franken. Und indem ich Al Franken höre, habe ich mich schon eingelassen in ein System, in eine Auswahl, in eine Vorauswahl von Fakten, von Themen, von Belegen, die dem Anspruch auf objektive Wahrheit immer schon entgegengehen. Und wir haben, und wenn man das so sieht, dann kommt man eben in den Bereich, in dem Wahrheit eine bestimmte Form der Manipulation der Öffentlichkeit ist und die Form und das betrifft nun auch, das betrifft auch so einen Ausschnitt wie diesen Ausschnitt aus den beiden Sendungen. Denn was die Pointe dieser beiden Ausschnitte, was da gesagt wird, geht quasi unter angesichts des Vorwurfes, dass das ein parteilich gezielter Ausschnitt ist. Und wenn man das auch noch so will, damit ist auch gewährleistet, dass so eine Aussage wie Bill O'Reilly ist böse, weil er ohne Grundlage in den Fakten die Tatsachen verdreht, dass das nicht mehr greift, dass es also diesen Rekurs auf bestimmte Umstände, die es dort gegeben hätte und nach denen man sich zu richten hätte, wenn man eine verantwortungsvolle, zurechnungsfähige Persönlichkeit ist, dass es diesen Rekurs, dass man sich den eigentlich ersparen müsste, dass es den nicht gibt. Sozusagen als die Problemsituation. Wollen Sie was dazu bemerken?
Ich wollte nur ganz kurz, unterbrechen Sie mich, wenn es zu weit führt, ein ähnliches Beispiel, wo ich von dieser Wahrheitsfrage betroffen war, das die österreichische Innenpolitik betrifft, und zwar das war die Äußerung des Kärntner Landtagspräsidenten, ja, in diesem ganzen Wirbel um Kampel. Hat er gesagt, er hat sich offenbar provoziert gefühlt, warum man die Wahrheit nicht sagen, und hat gesagt, es hat Nazi-Verfolgungen gegeben und hat als Beispiel seinen Großvater genannt. Hat nach meiner Vorstellung überhaupt nicht zu viel gesagt und heute früh lese ich in der Zeitung, er hat sich entschuldigt. Das war auch zu wenig, also führt das möglicherweise auch zum Rücktritt des Landtagspräsidenten, abgesehen vom anderen Wirbel. Für mich war hier die Frage, bin ich für das verantwortlich, was die anderen hören oder für das, was ich sage? Ja? Weil offenbar hat er nichts, für meine Begriffe, nichts Falsches gesagt, nicht zu viel gesagt, aber die anderen haben offenbar gehört. Er will aufrechnen die Verfolgungen der Juden gegen die Verfolgungen der paar, sage ich jetzt einmal, Nazi-Leute nach dem Krieg. Ja. Und offenbar reicht nicht einmal diese Entschuldigung aus, aber die Frage ist natürlich schon eine Wahrheitsfrage, wenn ich sage, wenn ich dafür verantwortlich bin, was die anderen hören oder auch im Sinne von Wittgenstein, ich kann noch so scharf mich mir vornehmen, das Richtige zu sagen, wenn ich nicht das Umfeld beachte, was die anderen hören, nützt mir diese reine Wahrheit einfach überhaupt nichts.
Ja. Ergänzend dazu ist ja auch der Riley vielleicht zu sehen, dass er ja auch bestimmt das mitgehört hat. Wenn der sagt Kritik, ne, dass der sozusagen auch durchaus bei ihm mitspringt, das ist Kritik am Bush und das Ganze ohne ihn.
Natürlich, natürlich.
Klingt natürlich bei ihm.
Selbstverständlich, er fasst es natürlich schon richtig aus.
Baut sich in seine Realität ein.
Das ist genau der Punkt. Er artikuliert und projiziert auf den Jeremy Glick das, was er selber mitgehört hat an dieser Stelle. Und dazu kommt noch, also in dieselbe Richtung wie das, was Sie sagen, das ist ja auch ein interessanter Punkt, dieses Alleged. Ja? Also der O'Reilly sagt, der Glick hat von einer Alleged Attack gesprochen, und das wäre nun wirklich verrückt, ja, also eine angebliche Attacke, also der Angriff auf das World Trade Center wäre eine angebliche Attacke, das wäre wirklich verrückt. Nun hat er aber offensichtlich, da zitiert er das Transcript, weil das ist nicht herauszuholen aus dem, was er spielt, er hat offenbar den Terminus alleged verwendet, aber er hat gesagt alleged assassin. Und das ist ja auch wieder, das ist wohl auch sonderbar, und man könnte sich schon vorstellen, dass jemand, der extra kritisch und extra aufmerksam ist, sagt, alleged assassin ist ja auch schon ein Wirklichkeitsverlust. Ja? Also jemanden, der sich in das Flugzeug setzt, sich mit allen Leuten in die Luft sprengt, einen alleged assassin zu nennen, ist, könnte man sagen, Revisionismus, ist ein schlimmer Revisionismus. Es sei denn, was der Al Franken quasi an der Stelle dazu sagt, es sei denn, man macht darauf aufmerksam, dass die Rede vom alleged assassin kommt daher, dass man sich mittlerweile angewöhnt hat, immer mutmaßlich dazu zu sagen. Nicht? Man hört in den Medien, aus rechtlichen Gründen hört man immer, wenn man Mörder sagt, der mutmaßliche Mörder. Ja? Weil, unter anderem deswegen, weil nach dem Urteil ist das eh nicht mehr interessant. Ja? Nachdem man den Mörder verurteilt hat, ist er eh nicht mehr in den Nachrichten. Das heißt, die Mörderinnen und Mörder sind in den Nachrichten meistens, bevor sie verurteilt sind, und deswegen sind sie immer mutmaßliche Mörderinnen. Und von daher ist sozusagen noch einmal die Frage, was hörst du, was hörst du und was schreibst du aufgrund des Hörens, und zwar vielleicht sogar redlich, also des nicht Bösen, ja, des nicht Bösen Hörens, weil jeder hört etwas mit. Das ist ein, also dass du etwas mithörst, ist nicht wegzukriegen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Du hörst immer etwas mit, und die Frage ist jetzt, wie kulant ist man diesem immer etwas mithören gegenüber, weil darüber kann ja auch kein Zweifel herrschen, dass man an bestimmten Stellen in der bestimmten eigenen Partei viel toleranter ist mithören, also mit dem, das durchgehen lassen, was man mithört bei der anderen Person. Und hier wiederum, eben zugespitzt jetzt die Frage, gibt es eine Betrachtungsweise, wo man durch dieses Gewirr von Projektionen, Gegenprojektionen, Propaganda und so weiter durchschneiden kann und sagen kann, dass das ist passiert. Ist das sozusagen nur ein Wunschtraum? Ist das eine völlig leere Hoffnung? Oder ist das eine Basis? Ne? Ist es auf welche Basis? Also nehmen wir den Frauenschlag. Frauenschlag, ja, also den Landtagspräsidenten, wenn man jetzt so etwas sagt wie, ich habe die Tonbandaufnahme, ja, ich habe die Tonbandaufnahme, und auf diese Tonbandaufnahme kann ich mich zurückbeziehen. Was helfen solche Tonbandaufnahmen in der Beurteilung aller interessanten Fragestellungen? Weil selbst wenn, also Der nächste Schritt ist natürlich der zu sagen, ich habe mich versprochen oder aber ich muss das in einem Kontext sehen. Ich habe am Tag vorher und am Tag nachher. Und das sind alles Bewegungen in die Richtung, wo man sozusagen sagen möchte, man kommt nicht zu dieser erwünschten Situation, wo man aus den eigenen Rollen raussteigen könnte und abgesehen davon, dass man ein Mensch ist, um es mal scharf zu sagen, nicht? Abgesehen davon, dass ich immer verzerre, eine Aussage machen zu können. Und also weil ich jetzt hier bin, springe ich jetzt mal gleich ganz, weil es auch nämlich auch schon eher am Ende, ich springe jetzt mal ganz an das Ende der Nietzsche-Zitate. Mit diesen anderen Zitaten werde ich mich das nächste Mal noch ein bisschen beschäftigen. Aber eine der einschlägigen und für meine Zwecke hochwichtigen Antworten, Beiträge, die der Nietzsche zu dem Problem hat, ist dieses, das letzte hier, das vernünftige Denken ist ein Interpretieren nach einem Schema, welches wir nicht abwerfen können. Das ist in eine schlagwortartige Formulierung gebracht, in etwa das, was wir jetzt auch rausgearbeitet haben. Nicht? Ich komme nicht raus aus all den Vorgaben, die ich mitmachen muss, damit ich überhaupt etwas verstehe. Nicht? Ich brauche den ganzen, ich muss wissen, was ein Landtagspräsident ist, ich muss wissen, was der Nationalsozialismus ist, ich muss wissen, ob das ein Theaterstück ist. Warum es jetzt so eine Bedeutung hat. Also mein...
Der tritt jetzt als Bundesratspräsident doch an.
Ja.
In diesem Zusammenhang ist natürlich jetzt eine Bestätigung durch einen Landtagspräsidenten ein unglaubliches Ding, dass wenn er das Richtige sagt, muss er sich entschuldigen, offenbar, was ihn betroffen gemacht hat.
Ja.
Warum muss sich der für das Richtige entschuldigen? Das
richtig, richtig, ja.
Trotzdem scheint es notwendig zu sein,
ja.
Möglicherweise ist das sogar noch zu wenig, um die internationale Presse zu berufen.
Ja. Ich glaube, in diese Richtung von Perspektivengebundenheit und nicht raus können, aus dem jeweiligen Blickwinkel ist genug gesagt. Was ich aber jetzt hier noch dazu sagen muss, und das ist eine hochwichtige philosophische Bemerkung, scheint mir, die genau an dieser Stelle anzuführen ist, dass man sich auch fragen kann, ich komme also nicht heraus aus dem Schema, so what? Was heißt denn das eigentlich? Es ist ganz leicht, die Sache so darzustellen, dass man sagt, okay, und darum sitzt jeder auf seinem Planet, darum ist das alles, darum ist Wahrheit immer eine Konstruktion bestimmter Lebewesen, die sind sozusagen in dieser Wahrheit drinnen. Und so ist Nietzsche ja auch als der Zerstörer des objektiven Begriffs von Wahrheit wahrgenommen worden. Und es ist ja auch richtig, das so zu sehen. Wenn Sie diese Bemerkung lesen und ein wenig was in der sprachanalytischen Philosophie wahrgenommen haben, und nicht vielleicht ein wenig was, insbesondere wenn Sie Donald Davidson gelesen haben, dann fällt Ihnen angesichts dieser Formulierung noch was ganz was anderes ein. Und das finde ich die interessante Geschichte daran. Es gibt einen Aufsatz von Donald Davidson, der heißt On the Very Idea of a Conceptual Scheme. Und in diesem Aufsatz setzt er sich mit Quine auseinander. Quine ist jemand, der ganz explizit etwas vertreten hat, das er ontologischen Relativismus nennt und was auf der Ebene des wissenschaftsbasierten naturalisierten Erkenntnisanspruches auch so eine Relativierung von Wahrheit auf die jeweilige pragmatische Gesamtsituation bedeutet. Und was beim Quine so rauskommt, dass er sagt, wir haben zwar Sinneseindrücke, das sind quasi die Tonbandaufnahmen in meinem Fall. Ich kann mit noch so viel Tonbandaufnahmen kann ich operieren. Tonbandaufnahmen müssen immer interpretiert werden und zwischen diesen Tonbandaufnahmen, die der Content sind und der Form, in die ich diesen Content hineingestalte und den ich mir jeweils zurechtlegen muss von Anfang an, gibt es einen massiven radikalen Unterschied. Das heißt, die Tonbandaufnahmen können niemals die Grundlage für wahre Sätze sein. Wahre Sätze sind immer Interpretationen von Tonbandaufnahmen und kommen nicht dorthin. Es gibt nicht die Situation, die in Tonbandaufnahmen niedergelegt wird, auf die ich mich beziehen kann für alle, die Tonbandaufnahmen hören, sondern die Tonbandaufnahmen, wenn sie in Legitimationszusammenhang verwendet werden, sind immer schon gedeutete Tonbandaufnahmen und deswegen fällt es auseinander. Und also das eine ist das Conceptual Scheme und das andere ist der Inhalt, den es auf der anderen Seite des Conceptual Schemes gibt. Und die beiden fallen auseinander und damit kann ich mich auf den Inhalt nie wirklich objektiv berufen. Das ist Quine. Und der Davidson sagt an dieser Stelle, und das ist eine ganz entscheidende Intervention überhaupt in der analytischen Philosophie und für unseren Zweck, der Davidson sagt, diese Unterscheidung zwischen Content und Concept und Form, die selber ist auch noch ein Dogma. Die Unterscheidung, dass wir eine Faktenbasis haben, die sich zwar aus Events zusammensetzt, aber diese Events können nicht das legitimieren, was wir über die Fakten sagen. Diese Art von Dualismus ist selber etwas, was wir auch noch vergessen müssen. Es gibt keine Fakten. Es gibt nicht auf der einen Seite die Fakten, an die wir nicht rankommen können, das ist so wie das Ding an sich, und auf der anderen Seite unsere Interpretationsspielräume. Nochmal anders gesagt, und da bin ich an dieser Stelle, wenn es keinen Inhalt gibt, gibt es auch kein Schema. Das ist etwas, was Sie sich bitte aufschreiben. Wenn Sie etwas aufschreiben, dann schreiben Sie sich das auf. Das ist die Aussage von Davidson. Und das lässt sich an dieser Stelle an den Nietzsche direkt anwenden. Ein Schema, das wir nicht abwerfen können, ist kein Schema, weil der ganze Sinn des Schemas besteht darin, was kann man verstehen unter Schema? Unter Schema kann man verstehen eine Form, die dazu bereitsteht, etwas zu deuten, etwas hineinzuschematisieren. Ein Schema ohne, dass man zwischen Schemata wählen kann. Ein Schema, aus dem man nicht rauskommt, ist nichts, was zur Verfügung steht, um etwas zu formen, sondern das ist sozusagen ein Drinsitzen. Ja? Wir müssten, um sagen zu können, dass das ein Schema ist, müssten wir sinnhafterweise darüber reden können, was ein anderes Schema ist, und dann könnten wir vergleichen. Dann könnten wir sagen, auf der einen Seite ist der Inhalt und auf der anderen Seite sind zwei Schemata. Also das ist die berühmte Cookie-Cutter-Metapher, Hilary Putnam spricht mal davon. Da haben wir einen Teig und dann haben wir so einen Kuchenteig und dann haben wir Sternchen und dann haben wir Äpfel. Nicht? Und wir nehmen die Kuchenmasse und einmal tun wir die Sternchen rausstechen und das andere mal die Äpfel rausstechen. Das ist ein Schema, das ist ein klassischer Fall von Verhältnis von Inhalt und Form, von Schema und Inhalt. Und was in dieser Extremform jetzt, wo man sagt, wir verlassen uns, wir sind sozusagen nicht anders als in solchen Kontexten drinnen, und darüber hinaus können wir gar nicht kommen. Was hier als Problem entsteht, ist, dass unser Schema gar nicht das Schema ansprechen, also unser Schema gar nicht das Schema erkennen, ist schon ein bisschen aufwendig formuliert. Wir kommen gar nicht in die Gelegenheit, unser Schema als Schema zu bezeichnen, denn um unser Schema als Schema zu bezeichnen, müssten wir in der Lage sein, es zu extrahieren, es zu trennen von dem, wovon es ein Schema ist, dann müssten wir es anschauen können und müssten wir sagen können, okay, versuchen wir mal, wie dieses hier extrahierte Schema im Vergleich zu anderen extrahierten Schemen aussieht. Also, um es ganz knapp zu sagen, es ist ein bisschen so etwas Ähnliches wie, ich habe das glaube ich in einem früheren Zusammenhang schon gesagt, es ist ein bisschen so etwas wie die Gedanken, das Gedankenexperiment, überleg dir, was der Sinn von links ist, wenn du rechts wegtust. Ja? Oder von schwarz, wenn du weiß wegtust, wenn du den Begriff rechts wegtust und du hast den Begriff links und du bemühst dich jetzt angestrengt, einen Sinn mit dem Begriff links zu verbinden, ohne dass du rechts hast. Und du wirst draufkommen, das geht irgendwie nicht, weil du mit dem einen Schritt, in dem du rechts weggenommen hast, die Basis von dem weggenommen hast, um erklären zu können, was links ist. So ähnlich geht es mit dem Schema. Du hast, wenn du gesagt hast, das ist ein Schema, das du nicht mehr unterscheiden kannst von irgendeinem anderen Schema, hast du die Basis weggenommen, eigentlich vom Schema zu sprechen. Und die Frage, die sich jetzt damit verbindet, das mache ich dann das nächste Mal, ist, was bedeutet das für einen Wahrheitsbegriff?
Implizit, da setzt es ja voraus, dass meine Substanz sozusagen von der Form sein könnte.
Genau.
Und das ist sehr, sehr
wichtig. Genau. Und das heißt aber, und jetzt, wir haben gerade in dieser Zusammensetzung, haben wir sehr leicht die folgende Auffassung, dass wir sagen, wir können eben keine Substanz festmachen. Und wir können keine Substanz festmachen, heißt, es ist alles relativ. Das ist aber nicht die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, sondern wir können nicht an die Wirklichkeit herankommen, in diesem Zusammenhang auch heißen, diese Form, an die Wirklichkeit heranzukommen, ist einfach falsch angesetzt. Hier kommen wir nicht hin. Es bleibt uns nur der Relativismus über, weil der Relativismus bleibt uns nämlich auch nicht über. Das ist die Schwierigkeit. Es bleibt uns, wenn wir das Objektive weglassen, bleibt uns nicht nur das Relative über, sondern was uns überbleibt, ist eine neue Aufgabe, ist uns nämlich die Aufgabe, sich zu fragen, wie man mit dem Problem umgeht, wenn man akzeptiert, dass wir nicht aus unserer Haut raus können. Und das ist eine Sache, die jetzt, also in dem Semester werde ich nicht wirklich dazu kommen, aber nächstes, den Davidson muss ich im Schwerpunkt aufs nächste Semester verschieben, aber es gibt eben gerade im Anschluss am Davidson Versuche in der analytischen Philosophie, die Frage der Wahrheit nach dem Zusammenbruch der großen Wahrheit, dieser an sich Wahrheit, unter Voraussetzung von Tarski, muss man dazu sagen, nochmal neu aufzurollen. Gut.